Parchamol. Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Parchamol. Michael ist gut erholt, war im Urlaub. Ich gehe jetzt in Urlaub, ich mache den Podcast noch und entschwinde. Also wir wechseln hier kräftig durch. Aber wir haben uns gedacht, es gibt ein ganz, ganz wichtiges Thema und deswegen machen wir den Podcast auch heute. Und zwar haben wir uns zum zweiten Mal Mike Render eingeladen. Er ist Sprecher des Vorstands der Energy und ist Vorstand für Markt und Technik, wenn ich das jetzt alles richtig zusammengebracht habe.
Glaube ich ja.
Und ja, warum haben wir ihn hier? Er war letztes Jahr schon hier im Podcast, da war er ganz frisch installiert in dieser Position, aber ist ja schon länger in dem Geschäft. Und damals, ich glaube, ich kann so sagen, da war so ein bisschen der bange Blick angesichts Ukraine-Krieg und Energiekrise in Richtung der Wintermonate. Da war die Rede von Blackout, da hat man ja wirklich so sich große Sorge machen müssen, wohin geht's mit diesem Land? Irgendwie ist der Winter ganz entspannt rumgegangen und jetzt die Frage an Sie, Herr Render, Sie sitzen auf Ihrem Stuhl, lehnen sich zurück und sagen, naja, jetzt kann es eigentlich nicht mehr schlimm werden, sondern jetzt kommen gute Zeiten auf uns zu, der Winter.
Nein, leider nein. Also ich glaube, ich konnte auch letztes Jahr schon ein bisschen ingenieursmäßige Gelassenheit vermitteln.
Bei der Diskussion? Absolut. Wir haben es nicht verstanden, aber Sie haben es getan.
Und zwar ist halt immer die Differenz zwischen dem, was natürlich dann gehypt wird, in den Medien gehypt wird, und zwischen dem, was
wir dann wirklich auch technisch dann noch alles vermittelt sehen. Wir stehen eigentlich vom ähnlichen Winter. Sollte es wirklich kalt werden? Ja, unsere Speicher sind voll. Die sind auch passend voll. Sollten jetzt im Oktober voll sein, sind sie. Aber wenn es richtig kalt wird, dann brauchen wir halt auch verdammt viel Gas. Und dann sehen wir auch heute schon, und das kann man sehen, dass im Januar, Februar wieder knapp werden könnte. Ist natürlich dann wieder schwierig zu mahnen, wenn man letztes Jahr gemahnt hat und nichts passiert ist. Na, dann geht man raus und wird es wieder. Also ich denke mal schon, dass wir im Spätherbst wieder die Mahnungen hören werden. Aber trotzdem wird es dann auch sein, dass wir nicht frieren werden. Das würde ich immer noch unterstreichen wollen.
Das müssen Sie mir jetzt mal als Nicht-Ingenieur erklären. Es könnte knapp werden und wir werden trotzdem nicht frieren. Sagen wir mal, es kommt ein kalter Winter und der Dezember ist mit Minusgraden versehen, die Speicher werden leer. Warum frieren wir dann nicht im Januar oder im Februar?
Es gibt ja zwei Arten. Es gibt ja immer die Raumwärme und Prozesswärme. Und Raumwärme ist das eine Thema, wo ich glaube und überzeugt bin, dass wir da nicht rangehen werden. Aber Prozesswärme, alles was Industrie geht, ist ja ein Hebel, wo wir auch angreifen könnten. Vielleicht müssten, und da wird es auch keine 8 Wochen sein, sondern vielleicht mal eine Woche oder sowas eingreifen müssen in die Industrie. Und dann ist dann halt da der Gasverbrauch erheblich niedriger. Aber der ist nicht zu unterschätzen. Und von daher, Raumwärme würde ich nach wie vor sagen, wird nicht das große Thema sein. Trotzdem Appelle zu sparen. Die werden kommen, auch wenn es in dieser Woche mal wieder warm wird. Damit halt wir nicht die Industrie runterfahren müssen, was uns ja wieder viel Geld kosten wird als Nation. Das wird ja auch dann wieder so der Schwenk sein, die Balance zu finden, ja.
Und haben denn die Nürnberger und Nürnbergerinnen gespart im letzten Jahr?
Ja, also ist natürlich ein großer Teil des Wetters gewesen. Wetter war ja positiv. Aber überall, wo man reinschaut, sehen wir unter dem Strich Einsparungen. Ist von bis, muss man auch sagen, wenn man auf Einzelkunden sich das mal analysiert. Gibt halt eine Gruppe, die nichts spart, und es gibt halt eine Gruppe, die viel spart. Aber ich denke schon, das Bewusstsein war in der großen Breite da, dass man schon geschaut hat. Aber klar, das Wetter hat uns.
Und was heißt das für die Energie? Da könnten wir ja sagen, Sie müssen es bedauern, weil Sie weniger Erlöse haben. Andererseits haben ja alle Energieversorger goldene Zeiten, wie wir lesen durften in den vergangenen Wochen. Wenn Sie uns das mal erklären, die wirtschaftlichen Folgen dieser Energieknappheit für Energieversorger wie die Energie.
Wie lang ist der Podcast?
45 Minuten, Sie haben jetzt noch 38 und dann müssten wir ziehen uns zurück, wir Matthias. Ja, genau.
Also ich versuche es mal auf der zwei Seiten. Also klar, Energie, wenn Energie teuer wird, ist dann ein Reiz zum Sparen da. Und grundsätzlich sind wir auch der Meinung, mit fossilen Energieträgern muss man sparsam umgehen. Das ist nicht unser Geschäftssinn, möglichst viel Gas zu verbrauchen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen halt als Dienstleister, als Lieferant, als stabiler, verlässlicher Partner auch in Krisenzeiten und so weiter da sein. Das ist ja unser Ziel. Und Energie brauchen wir so oder so. Ist ja nicht nur Erdgas oder sonst was. Warum geht es uns zurzeit gut? Hohe Preise sind natürlich für den Verbraucher, auch für uns, wir verbrauchen auch im Energiekonzern viel Strom, sind blöd. Aber als Erzeuger ist es ja erstmal gut. Also sprich, wenn ich ein Windkraftrad besitze und der Strompreis ist dann, ich sage jetzt mal, der aktuelle Börsenpreis 150 Euro aktuell und letztes Jahr oder vorletztes Jahr war er bei 50 Euro, verdiene ich mit dem Windrad mehr Geld. Das ist halt auch eine Wahrheit. Und bei PV-Anlagen oder konventionellen Kraftwerken auch in der Art und Weise. Das wird sich auch wieder ausnivellieren, aber deswegen ist es in diesem Jahr durchaus auch gut. Ja, das muss man sagen. Sind aber die Erzeugungsseiten, die erstmal wieder zum Großteil von Industrien gekauft werden. Das ist also nicht unbedingt das Privatkundengeschäft.
Wenn ich jetzt Kommunalpolitiker wäre, würde ich mir die Hände reiben und sagen, der Mike Renta und seine Energie, die finanzieren mir die vor sich hin dalbende VAG ÖPNV quer. Sie tun das ja seit Jahren. Heuer klappt es besonders gut. Ist das eine kühne Prognose oder ist das so?
In den letzten Jahren hat es super funktioniert. Dieses Jahr sieht es auch noch recht gut aus. Wobei es natürlich in den nächsten Jahren schwieriger wird. Wir werden nicht immer solche Preise haben, zum Glück, wieder aus Verbraucherseite oder aus Industrieseite, und werden also auch nicht so viele Erlöse fahren können und nicht so viel Ergebnis fahren können. Auf der anderen Seite ist aber die Botschaft, wir werden dann das Geld auch im Hause brauchen, weil wir haben ja genug zu tun. Wenn wir weg vom Gas wollen in Nürnberg, dann ist halt die Aufgabe, Fernwärme zu bauen. Wenn wir weg vom Gas wollen in der Fläche, dann ist es Aufgabe, Stromnetze und Erneuerbare zu bauen. Und unser Kraftwerk Sandreuth, das ist die vierte große Baustein, soll halt dekarbonisiert werden. Auch da verbrennen wir ja Gas. Und wenn wir diese vier Bausteine sehen, dann ist das ein riesen Investitionsball, der vor uns liegt. Also das sind, ich habe mittlerweile gelernt, 10 Stellen immer und dann gleich nicht nur die 1 von den 10 Stellen, was wir reden.
Aber Sie reden jetzt so, wie Sie das immer tun, seit ich Sie zumindest kenne, grundgelassen und haben kein einziges Mal Atomkraftwerke gefordert. Die Politik sagt, wir brauchen die. Wer hat recht?
Ich sag mal, die Normativität des Faktischen muss man ja immer auch betrachten. Wir haben den Atomausstieg gewählt, bestellt, bekommen. Dann ist es nicht unsere Rolle zu sagen, wir wollen dieses oder jenes. Wir sind keine Politiker, sondern wir sind halt Ingenieure, Praktiker, Abrechner, Kaufleute, was auch immer. Dann gehen wir mit dieser Situation um. Ja, Fakt ist, wir werden zu wenig konventionelle Kraftwerksleitung haben in Deutschland 2030, das wissen wir auch. Dann ist wieder die Frage, wie viel Stromnetz ist aus dem Ausland da? Und im Ausland stehen noch mal noch Atomkraftwerke oder Kohle oder Gas. Vielleicht kriegen wir noch Gaskraftwerke in Deutschland. Das werden wir beobachten. Ja, klar, es ist früh abgeschaltet worden. Und das letzte Standbein, was wir hatten, war halt Gas. Und das hat uns halt von außen der Krieg der Russen halt weggegrätscht. Das ist halt die Realität, damit müssen wir umgehen. Aber deswegen bleibe ich dabei, und das hatten wir gerade im Vorgespräch auch schon ganz kurz, bei Katastrophen, dann kriegen wir das schon irgendwie gewuppt. Das ist so die Botschaft grundsätzlich, ja.
Lassen Sie mich mal ein bisschen noch auf die Sicht der Verbraucher vielleicht auch gehen. Und Sie haben den Gaspreis gerade genannt, beziehungsweise was kann passieren, wie schnell kann sich was ändern? Wenn man jetzt im Moment auf so Energiemonitore blickt, die ja auch gerne publiziert werden, sieht man ja, dass der Gaspreis, ich glaube, ich habe jetzt irgendwas gesehen, bei 9 Cent pro Kilowattstunde liegt im Moment beim Einkauf. Man war mal bei über 30 Cent war man auf jeden Fall mal. Die Frage ist, warum kommt beim Verbraucher dann so wenig an? Also die Preise sind ja sehr, sehr schnell dann angestiegen. Jetzt sieht man, dass der Markt irgendwo sich sehr stark wieder zurückentwickelt hat. Und die Verbraucher sagen aber bei meiner Rechnung merke ich nur einen Bruchteil davon. Warum dauert es so lange, bis diese veränderten Preise bei den Verbrauchern ankommen? Gilt ja auch für den Strompreis. Also eine ganz ähnliche Entwicklung, die wir da sehen.
Ja, also sind zwei Effekte. Zum einen muss man immer richtige Preise miteinander vergleichen. Und das macht die Presse manchmal nicht ganz korrekt. Also sprich Terminpreise und Spotpreise. Was heißt das? Terminpreis ist, ich kann mir heute Gas für 2024 kaufen oder 26 oder ich kann jetzt ein Tanklaster LNG-Schiff für aktuell kaufen. Diese beiden Arten der Preisgestaltung gibt es. Für unsere Privatkunden machen wir es halt so. Und ich glaube, da hat sich letztes Jahr jeder darüber gefreut, dass wir halt nicht den aktuellen Spotmarktpreis, nämlich den von heute, durchreichen, weil dann hätten wir letztes Jahr Strom, oder sagen wir mal, beim Erdgas ist es noch extremer, Erdgasrechnung von statt 2.000 Euro von 15.000, 20.000 Euro gehabt. Und zwar pro Haushalt. Das wäre so gewesen, wenn wir Spot 1:1 durchreichen. Und wir machen es halt im Termingeschäft. Das heißt, wir fixieren immer ein Jahr im Voraus, immer jeden Monat ein Zwölftel des nächsten Jahres. Das läuft man natürlich hinterher von den Preisen. Das ist auch eine Realität. dass man halt im letzten Jahr dann noch relativ gut da lag im Vergleich zum Spot. Jetzt liegen wir schlecht im Vergleich zum Spot. Das ist so. Nivelliert sich aber über die Jahre immer aus und wird uns auch, das kann ich auch schon mal hier sagen, auch in der Fernwärme ein Stück weit treffen. Über die Fernwärmepreisformel laufen wir halt auch den alten Preisen noch hinterher und werden erst nächstes Jahr dann wieder den Berg runtergehen.
Aber Sie sind ja Grundversorger, Energie ist ja sogenannter Grundversorger, das heißt, Sie müssen ja auch jeden Kunden mit Energie versorgen. Und jetzt hatten Sie ja wahrscheinlich im letzten Jahr einen großen Zulauf an Kunden, die von den Billiganbietern kamen, und jetzt rennen die ihnen wieder alle davon. Also wer auf Verifox oder auf sonst einem Vergleichsportal schaut, sieht ja im Moment immense Unterschiede. Und es wird ja auch von Verbraucheranwälten und so weiter und Institutionen wird ja auch gesagt, ja, es guckt nach, vergleicht und geht zu den Billigen. Was halten Sie von solchen Dingen? Also einerseits ist ja schön, dass die Leute da Geld sparen können. Auf der anderen Seite sind Sie dann derjenige, der es wieder auffangen muss, wenn es in die andere Richtung geht.
Ja, also ich sag's mal so, eine Lieferverpflichtung fände ich durchaus auch fair für andere. Ne? Also dass man halt sagt, nicht, es gab einige, die haben halt nur die Preise erhöht, da sage ich, gut, das ist in Ordnung, aber es gab ja einige, die haben stumpf gekündigt. Ne? Die haben einfach allen Kunden gekündigt und sagt, weg mit euch. Und die mussten wir dann als Grundversorger, alle Grundversorger in ganz Deutschland auffangen. Und das finde ich dann doch schon ein bisschen einfach gemacht, ne? Dass der Gesetzgeber dann oder auch Verbraucherzentralen jetzt wieder zum Wechseln aufrufen. Weiß ich nicht, finde ich dann schon schwierig. Also es ist ein bisschen ungleiche Waffen. Wir haben
aber halt, das bedeutet, dass diese Billiganbieter, die kaufen auf dem Spotmarkt ein wahrscheinlich.
Nö, die haben auch im Termin angekauft, aber denen ist der Kunde am Ende egal. Dann sagen die einfach, ich kündige euch 50.000, verkaufen es dann am Spotmarkt für richtig viel Geld. Die sind alle Millionäre. Wir haben es als Energie immer intern immer gesagt, gut, man muss natürlich ortsveränderlich wohnen können. Ne? Das können wir als Energie nicht. Sie müssen halt dann umziehen. Mhm. Das ist dann so, weil Sie haben 50.000 Freunde weniger danach, wenn Sie 50.000 rauswerfen. Aber Sie haben verdammt viel Geld mehr. Und das ist halt das Prinzip, was der Wettbewerb kann und wir nicht. Wollen wir auch gar nicht.
Stichwort Freunde. Sie verlieren gerade ein paar Freunde durch die Abrechnungsthematik, weil einige Menschen einfach nach wie vor keine Abrechnungen haben. Jetzt ist das gut erklärt von ihren Mitarbeitern aus den Pressestellen, aber trotzdem bei dem Kunden, der keine Rechnung hat, den interessiert es wenig. Der stinkt sauer, kann ich auch nachvollziehen. Wie ist es überhaupt zu erklären, dass es solche Thematiken gibt im Jahr 2023?
Ja, also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also im Endeffekt ist die Abrechnung von Energie in Deutschland hochreguliert. Es gibt 3 oder 4 Hersteller von Softwaren, die das können. Und das ist halt rein deutschlandspezifisch. Also es ist zwar eine Weltfirma wie die SAP oder andere wie Schleupen oder sowas, ich will jetzt gar keinen speziellen nennen, die bauen das halt dann nur für Deutschland. Das ist halt anders wie Telefonabrechnen, funktioniert in Europa gleich. So, und jetzt haben wir es halt so, dass in Deutschland 950 Abrechnungsunternehmen alle auf die gleichen Firmen losrasen. Da haben es die Kleinen einfacher oft. Wir haben auch, gucken ja auch mit unserer Beteiligung in kleine Firmen rein und haben auch kleinere Firmen, wo wir auch 100% beteiligt sind. Wenn sie dann 15.000 Abrechnungen machen müssen, wovon dann 2.000 nochmal händisch anzupacken sind, ich übertreibe jetzt ein bisschen, das war 3 Wochen in Aktion. Das ist aber 650.000 Rechnungen, ist das halt dann nicht nur 3 Wochen in Aktion, auch wenn wir mehr Mitarbeiter haben. Das passt aber nicht mehr, weil halt dann schon ganz anders geregelt werden muss. So, das heißt also, alle, die in diesem Mittelfeld sind, zwischen, ich sag jetzt mal, 200.000 Kunden bis x Millionen, E.ON meinetwegen, die haben alle das gleiche Problem, dass sie halt dann so große Datenmengen nur mit diesem einen Hersteller und nur mit diesen Programmierern. Das sind nicht viele. Ich würde mal tippen, also es sind keine Tausend in Deutschland, die sowas programmieren können. Mhm. Und das ist natürlich dann für uns alle blöd gewesen. Also das ging in jeder größeren Stadt so oder großen Stadt.
Aber es wird gut.
Ja, wir sind jetzt bei 95%, dass wir jetzt durch sind. Dürfen wir nicht vergessen, einige haben es kaum gemerkt. Also sprich, wenn sie immer im November ihre Rechnung gekriegt haben, die kommt doch erst jetzt wieder im November. Aber klar, gerade die kleinen Gewerbebetriebe oder sowas, Vermieter, die sind zu Recht alle richtig sauer, wenn sie ihre Steuererklärung machen wollen und so weiter. Die kennen wir. Ich kriege jeden Tag natürlich auch 5, 10, 15 Mails, Anrufe und wüste Beschimpfungen. Ich muss aber auch vielleicht nochmal eins dazu sagen. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die da machen, die machen es erstens nicht mit absichtlich und zweitens arbeiten die auch wirklich hart. Also Spaß haben wir da nicht dran, beschimpft zu werden. Und trotzdem muss man selbstkritisch sagen, wir waren da vielleicht blauäugig. Das muss man auch sagen. Ich selber habe auch noch gesagt vor 3 Monaten, ja, im Juli ist das auf jeden Fall durch. Jetzt ist Anfang September und wir sind bei 95%. Also das muss man selbstkritisch auch sagen, waren wir nicht gut.
Jetzt haben wir viel über Gas und über Rechnungen gesprochen. Strom läuft so nebenher. Steht uns da irgendwas bevor im Winter? Oder?
Nein, also an den Terminmärkten folgt Strom immer dem Gas. Das ist halt auch eine Realität. Also der Strom wird halt im Wesentlichen aus Erneuerbaren und dann Kohle- und Gaskraftwerken gewonnen in Deutschland. Wenn also Gas im Terminmarkt teuer wird, wird Strom am Terminmarkt auch teuer. Das ist eine starre Korrelation.
Warum ist das so? Das hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun.
Ja, aber Strom wird nun mal aus Gas gewonnen. Das ist ja so, wir machen es in St. Reuth, wir machen es in Irsching, viele Kraftwerke sind dann so. Und dann ist es halt am Ende so, dass sich der Strompreis in Deutschland zusammensetzt durch im Wesentlichen Gaspreis. Ich könnte jetzt die Merit Order erklären versuchen, aber das spielt wirklich ein bisschen Zeit.
Aber ich stelle noch die ganz naive Frage. Wir haben noch jetzt immer mehr erneuerbare Energien, also immer mehr aus Photovoltaik, immer mehr aus Windenergie. Und trotzdem korreliert der Strompreis immer noch so eng mit dem Gaspreis. Das verstehe ich ja. Okay, es muss Gaskraftwerke sind ja, glaube ich, immer für den Notfall auch da oder müssen irgendwas abdecken oder Grundlast abdecken. Das können Sie besser erklären als ich. Aber eigentlich müssen wir doch sagen, wir erzeugen doch jetzt auf eine sehr günstige Art und Weise inzwischen durch Wind und Sonne viel erneuerbare Energie und das müsste uns doch in die Karten spielen.
Tut's ja auch, es dämpft den Preis. Wir haben aber das Problem, dass wir die Energie nicht speichern können, den Strom. Das heißt also, die günstige Energie jetzt, scheint die Sonne hier, wo wir aufzeichnen, die ist da, nur jetzt haben wir das Licht nicht an. Und dann ist dann halt die Reststunden werden entsprechend dann teurer, weil wenn ein Gaskraftwerk früher, ich sag jetzt mal 6.000 Stunden im Jahr gelaufen war, dann läuft es jetzt aus CO2-Sicht prima, nur noch 3.500 Stunden. Aber die 3.500 sind es teurer, weil es halt, jetzt hätte ich 3.000 nehmen sollen, statt 6.000, 3.000 ist halt die Hälfte der fixen Kosten. Und dann teilen sie halt den Strom. Das heißt, die Reststrommengen der nicht erneuerbaren werden erheblich teurer. Und dann ist im Durchschnitt dann doch wieder, hängt es wieder voneinander ab.
Das und aus der Nummer, salopp formuliert, kommt man nie raus,
oder? Doch, da kommt man raus, wenn man natürlich jetzt erstens Netze baut und zweitens halt Stromspeicher dann irgendwann zukriegt oder Verbraucher wegkriegt. Ne? Also das ist ja die Möglichkeit, weil Strom hat halt die gravierendste Nachteil, es ist null speicherfähig, null. Es wird genau gebraucht, wenn die Lampe an ist, aber es bleibt nie stehen. Das Elektron bewegt sich halt nicht oder steht halt da nicht. Und das hat natürlich Fernwärme nicht oder Gas nicht. Die kann man ja speichern. Ne? Und das ist halt der Umbau des Systems, dass wir jetzt auf der Wärmeseite hin zu Fernwärme müssen. Das ist speicherfähig. Den Speicher kennen wir in Nürnberg. Und das war auch andere Industrien weg vom Gas hin zum Strom kriegen, auch weniger verbrauchen. Und dann wird es Anreizsysteme geben, mittags zu produzieren statt nachts. Ich selber komme aus einem Stahlwerk und das war vor 20 Jahren schon so, dass das Stahlwerk am Wochenende immer produziert hat und Reparaturen immer dienstags, mittwochs stattgefunden haben, weil die Personalkosten am Wochenende, die waren teurer, aber die Energie war viel, viel billiger. Das war vor 20 Jahren schon so. Und wenn diese Schere weiter aufgeht, dann wird sich das auch wieder hoffentlich auf der Verbrauchsseite nivellieren. Aber Sie haben recht, ohne Netze und Speicher wird es dann ganz dünn. Also Speicher wird es auch noch geben müssen.
Stahlwerk ist ja ein sehr gutes Stichwort. Also man konnte jetzt lesen, ThyssenKrupp soll ja jetzt als eins der ersten Stahlwerke komplett auf grüne Energie umgestellt werden. Also das heißt dann Wasserstoff. Wenn man auf der anderen Seite sieht, gibt es ja scheinbar doch noch größere Probleme damit, diesen Wandel hinzubekommen. Also man braucht sehr, sehr viel Strom, um dann Wasserstoff herzustellen und der dann natürlich dann speicherbar ist. Ist das ein Thema auch, womit sich Energie beschäftigt? Also und was kann man da erwarten? Also man hört ja immer, ja, für Stahlwerk, für große Industrie, für Schiffe ist es vielleicht denkbar, aber für den Privatverbrauch, für Pkw ist es wohl eher nicht eine Lösung. Wie sehen Sie es?
Ich fange nochmal etwas anders mit der Antwort. Wenn wir uns den Gesamtenergieverbrauch Deutschland angucken, ist ungefähr 50% für Wärme, Prozess und Raum. 25% ist dann halt Verkehr und dann 25% Strom. Wenn wir also jetzt mal sagen, wir haben schon so viel Strom, nämlich 50%, dann heißt das für die Gesamtenergiewende 12,5 von unserem gesamten Energieverbrauch. Also mehr ist es noch nicht. Dann haben wir zum Glück ja auch schon in der Wärme, in der Industrie oder beim Fahrzeug haben wir ja auch schon grüne Energieträger drin. Also wir sind heute ungefähr bei 20% unseres Energieverbrauchs in Deutschland, den wir aus grüner Energie produzieren. 80% fehlen uns. Und wenn man sich dann wieder anguckt, wo brauchen wir sie, und jetzt zu der Frage genau, dann ist natürlich die Industrie erstmal der größte Hebel. Warum? Wasserstoff und Industrie. Wenn ich Strom nehme und fahre mit einem Elektroauto, da habe ich einen tollen Wirkungsgrad. Dann kann ich laden, wenn die Sonne scheint, fahre auch nachts, funktioniert. Ich habe nämlich meinen Speicher nämlich an Bord. Das funktioniert wunderbar. Wenn ich das mit Auto mit Wasserstoff mache, dann mache ich aus dem Strom 0,65 Wasserstoff, 65% Wirkungsgrad, also 35% der Energie sind weg. Danach mache ich aus dem Wasserstoff im Auto wieder Strom, da sind nochmal 20-25% weg, und dann bin ich, wenn ich gut fahre, bin ich bei 30% von der Stromenergie, die ich ursprünglich hatte, bin ich dann in der Fahrenergie. Im Vergleich zum elektrischen Auto viel, viel weniger. Also Wasserstoff im Verkehr sehe ich gar nicht. Null. Also das, wenn es einer haben will, dann kann man sich so ein Auto kaufen. Aber es ist eigentlich mit E-Autos.
Aiwanger ist davon überzeugt. Funktioniert.
Das ist seine Meinung. Meine ist eine andere.
Dann schicken wir ihm einen Fragenkatalog.
Bei Wärme ist es halt auch ähnlich. Da muss ich ja auch versuchen, Strom in Wärme zu kriegen. Auch über die Wärmepumpe habe ich einen Hebel rein, über Umweltenergien. Das funktioniert alles gut. Technisch funktioniert das auch schon lange. Man denkt in Wärme ja nicht an Klimatechnik, aber Klimatechnik ist das umgekehrte Prinzip. Brauchen alle Amerikaner im Süden Europas oder sowas. Ist das gleich wie eine Wärmepumpe, nur einmal umgekehrt. Mache ich also aus Wärme Kälte oder aus Kälte Wärme. Also sehe ich das auch nicht im Wärmemarkt, sehen wir es auch wirklich überhaupt nicht. Bleibt also die Industrie, die halt dann irgendwie eine Flamme braucht für den Prozess. Und die gibt es genug, ne? Unter anderem Reduktion, ne? Also Stahlwerke brauchen halt Flammen, um dann irgendwie was hinzukriegen. Und da braucht man es. Und da ist der Hochlauf. So, und jetzt letzte Teil der Frage, was machen wir, wenn wir also sehen, wir brauchen zu wenig im Verkehr, weniger in der Wärme. Trotzdem beschäftigen wir uns intensiv damit, dass wir vielleicht dann Wasserstoff auch produzieren und als Energielieferant das der Industrie zur Verfügung stellen. Weil da gibt es wieder noch einen schönen Vorteil bei der Wasserstoffproduktion, fällt halt Wärme an. Und die Wärme soll dann bitte nicht in die Umwelt wieder gepustet werden, sondern die könnten wir ja ganz gut für die Wärmenetze hier in Nürnberg, könnten wir die benutzen.
Möchte ich noch eine Nachfrage stellen? Es gibt ja so diese Theorie, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man das Gasnetz dafür verwenden könnte, auch Wasserstoff.
Ja.
Dort einerseits wäre es ein Speicher und es wäre gleichzeitig dann eine andere Art von Energie, die man liefert. Ist das ein Thema für Sie oder sagen Sie, das ist weniger, aus den genannten Gründen funktioniert es eben nicht und geht so viel Energie verloren?
Weil wir es weniger in der Wärme sehen, in den Haushalten sehen wir es weniger, und dann haben wir halt auch noch einen zweiten Aspekt. Technisch glaube ich auch, dass da einiges gehen würde und wird, aber wir müssten ja ein Gasnetz irgendwann an einem Stichtag um eine Uhrzeit umstellen. Und alle Verbraucher müssten in der gleichen Sekunde halt auch wasserstofffähig sein. Also wir haben eine Straße, 50 Häuser, und zum 1.1.29 müssen dann bitteschön morgens um 4 Uhr alle die Gastherme getauscht haben. Und das sehe ich für wenig realistisch, weil vorher hat sich der Herr Husarek eine Wärmepumpe eingebaut und der
Gas. Alles falsch gemacht.
Ja, genau. Ja, okay, aber der Renner hat sich einen Fernwärmeanschluss hingebaut oder sonst was. Und dann ist es halt schwierig wirtschaftlich. Wir sind also mit Wasserstoff zu spät im Gasnetz, sage ich mal so, um es wirklich einmal zu switchen. Da werden sich vorher viele entkoppeln. Und
da haben Sie gerade einen schönen Aspekt angesprochen, der ja im vergangenen Jahr eine Riesenrolle gespielt hat, auch im Sommer, diese Wärmepumpen-Thematik. Da gab es einen Hype, der sagenhaft war. Es gab plötzlich keine mehr, die es einbauen konnten. Die konnten sich nicht retten vor Aufträgen. Jetzt ist wieder die Lage so ein bisschen beruhigt. Was raten Sie dem Menschen, der jetzt ein Häuschen baut, abgesehen davon, dass er Energiekunde werden sollte, welche Form der Energieversorgung sollte er denn wählen?
Also im Neubau war letztes Jahr, glaube ich, auch schon die Wärmepumpe mit 71% vorne. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Dieser ganze Diskussionshype darum hat es eher gebremst. Nicht wie siehst du, sondern eigentlich wurde es danach weniger mit der Wärmepumpe und mehr Erdgas nochmal schnell reingebaut. Okay. Also da waren viele, die haben gesagt, nee, jetzt nehme ich nochmal schnell die Erdgasheizung, bevor ich dann Wärmepumpe muss. Weil das ist dann halt nicht Neubau, sondern Bestand. Mhm. Und im Bestand ist natürlich die Wärmepumpe ein Nachteil, weil sie halt nicht die hohen Temperaturen kann. Also Neubau ist es klar.
Eindeutig.
Einfamilienhaus, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, das ist einfach. Alternative Mehrfamilienhaus ist dann natürlich Fernwärme. Mhm. Die ist auch dann relativ klar, wenn es irgendwo gibt. Aber das große Problem ist ja nun mal unser Bestand. Ja, das ist ja das große Thema. Ich glaube, 43 Millionen Wohnungen, die wir haben. Und davon ist halt 50% Erdgas, und das umzubauen. Und da wird es natürlich mit Wärmepumpe oft schwierig und teuer. brauche mehr Abstrahlfläche für die Heizung. Das heißt also Fußbodenheizung oder Deckenheizung, wo ich große Flächen brauche, damit ich mit weniger Temperatur die gleiche Wärmeenergie reinkriege. Und mit einem Gussheizkörper wie vor 30 Jahren geht's halt definitiv nicht, weil der braucht halt 130 Grad, bevor dann der Raum warm wird.
Bleibt noch die Zauberlösung der Geothermie.
Ja, Geothermie ist ja ein, davor der Schritt, wo kommt es dann her? Mhm. Also Geothermie plus Wärmepumpe wäre es ja statt Luft plus Wärmepumpe. Mhm. Wir haben auch Geothermie bei uns stark im Fokus, weil wir es dann halt Tiefengeothermie machen, Tiefenflächengeothermie und dann das Thema halt in die Nürnberger Wärme drücken möchten, ja.
Aber momentan ist das ein Projekt und noch keine Realität.
Ja, Realität ist, glaube ich, noch nirgendwo in Deutschland in dieser Tiefe. Man hat Realitäten in Deutschland öfter, wenn man auf heißem Wasser sitzt. Auch in Dänemark haben wir uns das mal angeschaut. Aber diese Bohrverfahren sind relativ neu. Man bohrt halt 5 Kilometer tief, 2 große Löcher und unten bohrt man dann quer viele kleine Löcher. Mhm. Und diese müssen sich aber dann verbinden. Das heißt also, man schüttet in das eine große Loch oben dann Wasser rein. Unten über 20 Querlöcher, es sind mehr, ist jetzt nur exemplarisch, fließt es dann durch Steine in 5 Kilometer Tiefe, vielleicht 500 Meter quer, um dann auf der anderen Seite wieder aufzusteigen. Und deswegen Tiefenflächengeothermie. Aber das kann man erst seit wenigen Jahren, weil die Bohrverfahren mittlerweile so gut sind. Also in 5 Kilometer Tiefe muss man ja 2 Bohrungen treffen, die so groß sind wie ein DIN A4-Blatt. Mhm. Das können wir noch nicht so lange. Aber mittlerweile können das Bohrfirmen. Und deswegen glauben wir stark daran, dass das funktionieren wird.
Die Menschen, die da wohnen, schreien Hurra.
Ich glaube, das wird nachher keinen stören. Also okay. Das Baufeld wird ärgerlich sein. Ja, das ist schon 1 Hektar groß, also 100 mal 100 Meter. Da steht ein Bohrturm, weil ein 5 Kilometer langer Bohrer ist halt entsprechend lang. Mhm. Und der muss halt immer zusammengesteckt werden, Bohrgestänge. Aber wenn es dann im Betrieb ist, dann bleibt ein Pumpenhäuschen mit 10 mal 10 Meter über. Das ist nichts. Die Pumpenergie ist relativ null. Und es ist ein geschlossenes System, das heißt, die Bohrung wird komplett nach dem Bohren verglast. Also man kommt nicht mit Grundwasser in Berührung, mit anderen Medien oder sowas. Dann ist es halt ein geschlossenes System. Mhm. Und dann glaube ich, dass am Ende das sehr geräuschlos funktionieren wird.
Ja. Aber das ist ja, wir reden ja immer über diese Energiewende. Das ist sozusagen dann ein möglicher Endpunkt auch, wenn man das mal in der Fläche einsetzt. Also wie lange dauert es, bis man diese Geothermie ganz konkret hier in Franken so nutzen kann, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Ja, das ist der Achillesfuß dieser Geothermie. Das geht halt in Nürnberg, in einer großen Stadt, weil das sind sofort 3-stellige Millionenbeträge, die einen so eine Bohrung kosten. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, wenn Sie ein 2000 Seelendorf haben. Dann wird es schwierig. Ne? Wer legt da 100 Millionen Euro auf den Tisch? Genau. Für Nürnberg wird es funktionieren. Deswegen kann man Franken nicht pauschalieren. Vielleicht wird auch eine Stadt Fürth sowas nehmen können. Mhm. Das weiß ich immer nicht. Für Nürnberg gibt es da sicher am Ende, wenn es dann funktioniert, 1, 2, 3 solche Bohrungen. Vielleicht auch 4, müssen wir sehen, das ist immer schwierig. Aber für kleinere Städte ist natürlich schwierig, da solche großen Beträge zu investieren. Am langen Ende hat es dann aber auch wieder den Riesenscharme. Wie gesagt, genug Anschlussnehmer vorausgesetzt. Ich brauche fast gar keine Energie mehr. Das Wasser, kennen Sie auch wie bei einer Schlauchwaage, lass sie auf der einen Seite reinfallen, das steht auf der anderen Seite ja fast in der gleichen Höhe an. Also die Pumpenergie ist sehr, sehr gering nachher. Sehr hohe Investitionen.
Und diese 3, 4 Löcher in Nürnberg, letzte Frage dazu, die entstehen wo? Die machen sie das Stadion drunter, was eh neu bauen, oder?
Eigentlich brauchen wir nur 100 mal 100 Meter. Also das ist fast egal wo, weil man bohrt ja nicht dann nur einmal nur stracks gerade runter, man kann ja durchaus auch schräg bohren. Mhm. Also das ist dann fast.
Also es ist relativ einfach, dann auch Standorte zu finden, sehr wahrscheinlich.
Das glaube ich schon, das werden wir finden. Das ist eher die Frage, wo habe ich Strom, wo habe ich dann die Fernwärmeanbindung? Also das ist ja, wenn ich jetzt ein Buch dann bohren würde, dann müsste ich halt wieder 12 Kilometer Fernwärmeleitung bauen. Ist doof, das ist teuer. Ne? Dann würden wir schon versuchen, ans Wärmenetz zu kommen.
Sind Sie noch Energiechef, wenn die erste Geothermie aus so einem Loch läuft?
Das will ich hoffen, ne?
Okay. Also wir planen schon. Wie beim Club. Dann also die Frage sozusagen, wann der Club, sind Sie noch Chef, wenn der Club aufsteigt? Weil das ist doch das Geschäftsmodell schlechthin. Die Energy beteiligt sich am Stadionneubau, nämlich indem sie die Geothermie nach unten baut und kann dann natürlich das Stadion oben auch noch kräftig bezuschussen. Also für alle eine Win-Win-Situation. Herr Render ist weiterhin Chef, der Club steigt auf. Alles bestens.
Heiße Luft rund um den ersten FC Nürnberg. Alles. Wunderbare Schlagzeil.
Dieser Fantasie ließ sich jetzt bei Ihren Lauf.
Schade. Schade eigentlich, ja genau. Aber vielleicht sind wir noch mal ganz kurz bei dem Thema Energietransport trotz alledem. Sie sagen, Geothermie würde dann vor Ort ja entstehen, lässt sich dann relativ leicht sozusagen verteilen, wenn das, weil das entsprechende Netz zum Teil ja auch vorhanden ist, Fernwärmenetz. Lassen Sie uns mal über die generell die Energie, die an verschiedensten Stellen in Deutschland entsteht, reden. Das sind ja auch häufig jetzt nicht, die Windräder stehen nicht in Stadtteilen von Nürnberg, sondern sie stehen außerhalb. Sie stehen sehr viel im Norden. Unser Landkreis, aus dem ich komme, Landkreis Neustadt-Eichsbad-Windsheim, nennt sich Energie, könnte energieautark sein, produziert mehr Energie, als wir verbrauchen. Aber wir werden die Energie nicht los. Die Energy ist angeblich schuld. Was sagen Sie denn dazu?
Sind wir. Aber nicht alleine, ne? Also das ist, ja, das meinte ich ja vorhin schon mal, Stromnetze. Das ist halt der Haken. Ne? Jetzt haben wir den Turbo der Energiewende letztes Jahr gezündet als Bundesregierung für Deutschland, haben gesagt, okay, Gas nicht mehr da, wir brauchen mehr Energieautarkie, wir müssen jetzt PV, Wind bauen. Ja, PV und Wind muss dann halt aus der Region in die Städte rein, in die Ballungszentren oder zu den Industriebetrieben. Mhm. Das sollte man immer nicht vergessen. Die brauchen nicht meistens auch noch mehr Energie als die Städte. Und klar, das alte Energiesystem war komplett anders. Nürnberg hat 3 Schornsteine, Neustadt an der Aisch kein Kraftwerk. Und die Energie ist dann halt hier von Gebersdorf, wo das große Kraftwerk steht, oder von uns aus St. Treut nach Neustadt geflossen. Mhm. Und jetzt fließt es umgekehrt. Und ja, wir haben die Kraftwerke am Ende vom Feldweg jetzt aufgebaut. Das ist aber in ganz Deutschland so. Das ist also nicht nur bei uns so. Jetzt fehlen uns halt die Autobahnen. Die müssen wir halt jetzt hinterher bauen, Stromnetze. Und also war auch seit gut zwei Jahren jetzt schon dran, dass wir das auch ganz anders machen. Ist natürlich so ein bisschen in Bayern kulturell die letzten Jahrzehnte anders diskutiert worden. Ne? Das ist aber uns jetzt auch klar, wir werden jetzt viel bauen müssen und dann müssen wir es auch wieder wegbekommen. Also ist nicht nur Neustadt an der Aisch, sondern in unserem gesamten Netzgebiet ist es heute so, dass wir an sonnigen Tagen theoretisch doppelt so viel Strom aus PV bekommen, wie wir verbrauchen. Mhm. Und das Netzgebiet der Energie ist von Ingolstadt bis Hochschweinfurt und auf der anderen Seite bis Würzburg. Also ist schon richtig groß. Und wir müssen es ja auch wieder wegkriegen. Und dafür braucht es dann halt die Übertragungsnetzbetreiber, Tenet, hier bei uns, die es dann für uns wieder wegfahren.
Da muss ich jetzt noch eine Frage stellen.
Ich muss einen Satz noch mal zitieren, der ist so schön. In Bayern wurde das kulturell anders diskutiert. finde ich famos. Da kann man viel hineininterpretieren. Dazu will ich Sie aber gar nicht nötigen. Wie ist denn die bayerische Energiekultur im Moment? Also haben Sie den Eindruck, es wurde verstanden, dass man umdenken
absolut
muss?
Absolut. Und ich glaube, jede Umfrage, die man liest, die Bürger ja erst recht. Das war ja immer die Angst, dass die Bürger es nicht wollen würden. Und da sehen wir genug Länder in Deutschland, wo es ja früher schon lief und wo man auch die Bürger mitgekriegt hat. Also das Verständnis ist da. Das glaube ich schon bei den Bürgern. Und deswegen auch aktuell sehe ich da überhaupt nicht das Problem. Klar will keiner den Strommast bei sich vor der Haustür. Das ist immer noch so. Das wird aber auch immer so bleiben. Und sicher wollte keiner ein Kraftwerk mit 600 MW elektrischer Leistung vor seiner Haustür für 40 an. Das war damals auch schon so. Das müssen wir als Gesellschaft aushalten. Aber die Akzeptanz ist da, ja.
Sie müssen mir noch was erklären. Wenn ich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber im Moment gibt es ja auch so eine Diskussion. Im Norden dieser Republik wird sehr, sehr viel Strom produziert. Er wird nach Süden abtransportiert. Und jetzt ist aber der Strom da oben, die zahlen sozusagen Strafen, weil sie so viel Strom produzieren und sagen dann, naja, das drücken wir jetzt, das soll doch lieber mal der Süden jetzt mitbezahlen. Aber der Süden sagt, ihr seid ja verrückt, verstehe ich. Ne? Da kann man ja auch sehr gut Stimmung damit machen. Auf der anderen Seite fehlen bei uns die Leitungen. Ist das wirklich so, dass der Norden sozusagen im Moment dafür bestraft wird, dass er so viel Strom produziert und wir uns hinsetzen können und sagen, naja, wir haben halt leider die Leitungen nicht, ja, wird schon langsam, aber mehr zahlen wir trotzdem nicht für den Strom.
Also es ist, bestrafen würde ich jetzt nicht nehmen, aber es ist so, dass der Stromnetzausbau durch die Erneuerbaren im Norden natürlich auch wesentlich schneller hochlief. Das heißt, die haben schon Autobahnen dahin gebaut. Und die Bürger zahlen halt diese Autobahngebühren mit, weil die immer nur lokal anfallen. Und die zahlen wir im Süden nicht. Deswegen ist der Norden, weil er halt seit Jahren, also komplette Norden jetzt nicht nur Schleswig-Holstein, sondern da reden wir von Mecklenburg-Vorpommern bis halt Niedersachsen quer rüber. Deswegen finde ich es ja ungerecht. Die haben erstens die Windräder vor der Tür, zweitens die Trassen vor der Tür und drittens haben sie die höchsten Strompreise, weil im Süden Deutschlands, ist auch nicht nur Bayern gewesen, zu wenig Stromtrassen gebaut wurden.
Und die Stromtrasse, der Bau der Stromtrasse wird auf den Verbraucher vor Ort
umgelegt. Lokal,
okay. Genau, und das ist der Grund, warum das dort in der Strompreis im Moment.
Genau, sind 180 Euro, was man im Norden mitzahlt. Da muss man auch sagen, also die Mehrheit der Bürger, bei 1000 Euro Strom 180 Euro, das ist Geld, das ist gar nicht klar, aber deswegen geht da keiner auf die Barrikaden. Mhm. Das war ja nun mal ja, die letzten 50 Jahre, nee, die ersten 50 Jahre meines Lebens von hier aus gesehen im Norden. Deswegen geht da keiner auf die Barrikaden. Es ist eher die Politik, die einen Druck macht auf den Süden. Und wenn jetzt im Süden auch gebaut wird, auch Windräder gebaut werden und auch, dann ist die Diskussion auch wieder zu Ende.
Das heißt, das ist ein typisches Wahlkampf-Thema, wo weniger Substanz dahinter steckt, als man jetzt vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde.
Ja, weiß nicht, was die politische Motivation dahinter ist. Die Wahrheit ist so, die zahlen da oben mehr, haben den billigen Windstrom, zahlen trotzdem mehr. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, also zwei Preiszonen Deutschland oder sowas, wie soll das funktionieren? Also das kann ich mir schwer vorstellen. Das glaube ich nicht, dass das kommt.
Industriestrom billiger oder Stromsteuer generell runter?
Ja, also der Vorschlag ist ja aktuell, also es macht keinen Sinn, erst Stromsteuer zu nehmen, um es dann wieder zu senken. Mhm. Das gibt keinen Sinn. Jetzt muss man natürlich gucken, wer es bedürftig. Also ich glaube, die Bundesregierung hatte zumindest mal laut drüber nachgedacht, Stromsteuer jetzt zu senken, um dann nicht halt so viel zu subventionieren zu müssen. Grundsätzlich ist es aber natürlich schon eine Frage, wenn wir Strom sehen heute von 15, 16 Cent. Also nur der reine Stromwert, das ist jetzt nicht der Endkundenpreis, im Vergleich zu 5 Cent von vor 3 Jahren, dann ist das eine Verdreifachung im Strom. Und wie gesagt, ich kann es nur sagen, das ist ein Stahlwerk, und zwar ein kleines Stahlwerk mit 1000 Mitarbeitern. Wenn sie dann 50 Millionen Euro Stromkosten vorher hatten und danach 150 Millionen Euro jedes Jahr, die 100 Millionen Euro machen einen dann schon nachdenklich, ob man in Deutschland oder dann vielleicht in Schweden produzieren will. Das wird schon diskutiert und die Industrie ist halt ortsveränderlich. Das sind wir als Energieversorger nicht, aber Industrie ist es, unsere Arbeitsplätze. Und deswegen glauben wir schon, dass eine Industriestrompreisbremse für eine Zeit X, bis wir das System umgebaut haben, durchaus klug ist, drüber nachzudenken, ja. Das muss nicht in aller Ewigkeit. Wie gesagt, am Ende ist ja so, die Erneuerbaren machen es mit null. Sonne, Wind kostet nichts. Dann kommt halt die Reparatur dazu. Die Stromnetze, die sind am Anfang alle einmal teuer. Aber am Ende kann das durchaus aufgehen.
Ja, spannend. Also, wo sehen Sie dann, sage ich mal, den Strompreis, einen Gaspreis in 10 Jahren?
Also grundsätzlich sieht man jetzt schon in 3 Jahren, so kann ich mal anfangen, wo ich nicht, das kann man jetzt schon sehen, dass das beides schon wieder in Regionen fällt, die wieder relativ normal sind. Mhm. Also was heißt normal? Strom, das fangen wir mit Gas an. Gas hatten wir vor der Krise 20 Euro die Megawattstunde, Börsenpreis, Termin sind 2 Cent die Kilowattstunde. Da sind wir in 3 Jahren jetzt schon wieder 3 bis 3,5 Cent. Also das wäre lang nicht so viel wie im Moment. Im Moment sind wir bei 5 Cent. Das heißt also 2,5-fache Gaspreis. Vielleicht eine Analogie zum Öl. Öl sind wir es ja durchaus gewohnt, dass das per Tanker durch die Welt gefahren wird. Macht die gesamte Welt. Ungefähr die halbe Welt fährt auch Gas heute schon mit Tanker durch die Welt. Das funktioniert auch schon. Das kennen wir jetzt auch mittlerweile in Deutschland. Wir hatten halt den Luxus vermeintlich, dass wir halt die Gasleitungen hatten. Ne? Mhm. Also das System wird sich stabilisieren. Das ist nur eine reine Kapazitätsfrage, weil leider ist ja das Fördern von Erdöl und Gas immer null. Also sprich, das aus der Erde rausholen ist immer null. Und sofort, wenn ich das wie jemand anders verkaufe, habe ich mehr Geld. Also Ausbeuten der Erde, das ist das System, bringt mir Geld. Und deswegen werden Preise auch sich wieder irgendwo stabilisieren. Da, ich denke mal schon, dass wir auch in 10 Jahren vielleicht 30-40% mehr als heute haben oder sowas, wenn man ehrlich ist. Also es wird nicht mit null aufgehen, das muss man auch ehrlich sagen. Also die Kugel Eis, die wir mal gehört haben, wird's nicht. So nach dem Motto. Aber es wird uns auch nicht umbringen und erst recht nicht eine Volkswirtschaft wie Deutschland, die ja robust und stark ist.
Das sind doch schon mal positive Aussichten.
Je nachdem, aber ich bin jetzt ja irgendwie, irgendwas hätte ich mir jetzt schon erwartet im Winter, ein kleines Streckenszenario, ein Blackout in Nürnberg.
Brauchst du die Überschrift noch für den Artikel?
Nichts zu erwarten, läuft.
Das, wie gesagt, also die Appelle werden kommen und wir müssen auch wieder sparen, das muss man sagen. Ne? Also wenn ich zu viel Gelassenheit ausstrahle, ist es auch schlecht, dann müssen sparen. Genau.
Hauen Sie nochmal einen raus, Herr Rende.
Ja, aber mit Panik schön ist es auch falsch, ne? Das ist auch falsch, weil dann werde ich unglaubwürdig, okay. Das ist auch falsch.
Also wir gehen... Sie zumindest als derjenige, der es überblicken kann, mit einigermaßen Gelassenheit in dieses Winterhalbjahr.
Man kann auch sagen, also so nach dem Motto, so kalt wird's nicht. Also wir haben halt nur das Winterjahr 2010 hinterlegt und dann sind wir halt im Januar leer, Deutschland. Also das ist nicht 40, 50, 100 Jahre her, so nach dem Motto, oh, der kälteste Winter aller Zeiten, sondern es ist ein 2010er Jahr gewesen. Und da kommt es wirklich eigentlich nur auf die Monate Januar bis März drauf an.
Mhm. Okay.
Das ist dann so die
Sprechen
Phase.
Wir vielleicht nochmal im Februar, wenn wir noch Strom dann haben. Im
eiskalten Februar, wenn die Leitungen hier noch stabil genau. sind. Genau.
Wenn es so sein sollte, dann komme ich nicht.
Ja, genau. Die Befürchtung hatte ich auch, genau. Wollen wir uns einen Energiechef aus Fürth, oder?
Der hat dann auch keine Zeit, glaube
ich. Ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Es gibt noch eine Frage, respektive zwei jetzt in Ihrem Fall. Das sind sowieso die wichtigsten Fragen dann, die am Ende gestellt werden. Alles vorher war ja jetzt nur Vorgeplänkel, um genau zu diesen Fragen zu kommen. Die entscheiden, oh, wir haben drei Fragen, glaube ich, dieses Mal, Michael. Wir haben erstens die Frage, wie geht das Derby erster FC Nürnberg gegen die Spielvereinigung Fürth aus, was in 14 Tagen nach dieser Aufnahme oder eineinhalb Wochen nach dieser Aufnahme stattfindet? Die zweite entscheidende Frage ist, wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die erste Bundesliga auf? Und jetzt kommt eine Bonusfrage nur für Sie. Was machen die Löwen Braunschweig diese Saison in der zweiten Bundesliga?
Also, Club gewinnt 3-0.
Das ist doch meine Aussage. Der Mann darf wiederkommen.
Nö, ja, aber sie spielen im Moment stabil und stark. Das ist schon, und man fühlt auf dem Platz, da wächst was zusammen, die kämpfen füreinander von vorne bis hinten. Das spürt man schon, finde ich, wenn man es mal beobachtet. Nürnberg steigt nicht auf, auch wenn es jetzt alle schon wieder glauben. Zumindest bis vor diesem Wochenende, bis vor diesem unglücklichen Kaiserslautern-Spiel, wird der Club, also oben, also HSV wird's dieses Jahr machen müssen, und da gibt's halt nochmal 3-4. Das ist ja schon echt eine Leistungsdichte. Und Hand aufs Herz, will man da nicht aufsteigen? Also ich finde ja Schalke auch besser als Heidenheim.
So habe ich es noch nie betrachtet.
Und die Schalke werden es vielleicht nicht schaffen. Ne? Ja, und die Braunschweiger Löwen, ja, die werden um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Also die haben eine schwere Transferperiode hinter sich. Am besten Mittelfeldspieler der zweiten Liga, finde ich, abgegeben Richtung HSV. Mhm. Aber ich glaube, sie schaffen es auch drin und werden zweimal den Club schlagen.
Jetzt. Das war der vieles richtig gemacht in diesem Podcast, aber jetzt am Ende. Ja, müssen wir die Aufnahme stoppen.
Müssen wir abbrechen, weil das geht ja gar nicht. Ne? Das versuchen wir rauszuschneiden aus diesem Podcast. Weil
und wenn es stimmt, werden wir es immer wieder abspielen.
Oder so. Nein, wir nehmen es mit Gelassenheit hin, weil natürlich, wenn die endlich mal das Tor treffen beim Club, wenn sie das jetzt mal noch eingenordet haben, im Moment ist ja noch eher der Pfosten, die Latte, oder knapp daneben, aber wenn die das Tor treffen, ich glaube, dann schicken wir jeden mit 5-6 nach Hause.
Sieht leider so aus. Ich glaube, das Spiel ist ja schon 3 Wochen. Ne?
Ja, ist relativ genau. Noch im September.
Das werden wir dann nochmal nachberichten können. Genau. Auf jeden Fall. Für uns zumindest intern können wir das mal besprechen. Also vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir gehen auch mit gewisser Gelassenheit bei den Temperaturen in die nächsten Monate, und wir werden sehen, wo es am Ende rausgeht, und hoffen wir, dass es wirklich ein Winter wird, den wir ja gut über die Runden bringen und dann im nächsten Jahr schauen, wohin uns die Energiewende führt. Vielen, vielen Dank.
Danke sehr.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.